Man darf vermuten, dass zu dieser Stunde oder wenigstens im Verlauf dieses Vormittags, heute am Sonntag, rund 50% aller bundesdeutschen Katholiken und etwa 7% aller bundesdeutschen Protestanten einen Gottesdienst besuchen. Denn so viele oder so wenige, wie Sie es auch betrachten wollen, 50% Katholiken und 7% Protestanten, erklärten sich bei einer Umfrage als regelmäßige Kirchenbesucher. Zwar gehören 94% aller Deutschen hierzulande formal einer Kirche an und zahlen mithin auch Kirchensteuer, 3 Milliarden waren es im letzten Jahr, aber dennoch glaubt jeder dritte Bundesbürger nicht mehr an Gott. Und nur jeder dritte Katholik hält den Papst für unfehlbar. Da verlässt also, wie man hört, ein Benediktinerabt sein Kloster, ein führender Jesuit gibt seinen Orden auf, Hunderte von Priestern heiraten, ein evangelischer Pfarrer nennt das Abendmahl ein gehobenes Prost und ein amerikanischer Theologe stellt fest, dass der Tod Gottes ein historisches Ereignis ist. Gott ist, so heißt es hier, Gott ist innerhalb unserer Zeit, innerhalb unserer Geschichte, innerhalb unserer Existenz gestorben. Vor einigen Wochen sprachen wir in dieser Sendereihe mit dem evangelischen Theologen Heinz Zarnt über sein Buch »Die Sache mit Gott«. Und dieses Buch ist ein theologischer Bestseller geworden. Zarnt spottet über seine zahlreichen Gegner. Es ist, als schleppten sie schwere Säcke auf ihren Schultern, die bis zum Platzen mit lauter Glaubensgegenständen angefüllt sind. Es ist zu fürchten, dass viele Theologen nicht einmal mehr Gott im Gepäck haben. Und dazu noch ein Hinweis. Für den Mainzer Theologieprofessor Herbert Braun gibt es Gott nicht als den für sich Existierenden, sondern nur als eine bestimmte Art von Mitmenschlichkeit. Nun, heute sitzt neben mir im Studio eine Dame, Frau Dr. Sölle, die als Autorin verschiedener Bücher sehr bekannt geworden ist. Guten Morgen, Frau Dr. Sölle. Und vielleicht ist es richtig, dass Sie sich selbst in wenigen Worten vorstellen.
Ja, ich bin in Köln geboren und aufgewachsen und habe Theologie, Philosophie und Literaturwissenschaft studiert. Ich habe dann in Göttingen Examen gemacht und war 6 Jahre an einer höheren Schule tätig. Ich habe dann angefangen für den Rundfunk, vor allem den Westdeutschen Rundfunk, zu schreiben, hauptsächlich im Kirchenfunk, also theologische Themen, und arbeite zurzeit an einer größeren wissenschaftlichen Arbeit.
Bekannt, berühmt und berüchtigt, Frau Dr. Sölle, sind Sie geworden seit dem Kirchentag 65 durch einen Vortrag, den Sie damals hielten, Kirche außerhalb der Kirche. Und Ihre Gegner sagen ja nun, die Frau Dr. Sölle ist eigentlich gar nicht kompetent, über theologische Themen zu sprechen, denn sie ist keine Volltheologin, wie man das so schön nennt.
Ja, die verstehen, glaube ich, unter Theologin sein, im Wesentlichen von einer Landeskirche bezahlt werden. Und da ich also dieses Vergnügen nicht habe, sondern die Theologie sozusagen unabhängig von einer Kirche betreibe, da gibt es eben Leute, in deren Kopf geht das nicht, dass die Theologie nicht von vornherein kanalisiert ist in Kirchen. Das ist natürlich ein Machtanspruch der bestehenden Kirchen, der sich hier zufällig nur gegen mich wendet.
Sie haben eine ganze Reihe von vielbeachteten Büchern geschrieben, zum Beispiel »Die Wahrheit ist konkret«, eine Sammlung von Rundfunkansprachen, dann ein Buch mit dem etwas provozierenden Titel »Atheistisch an Gott glauben«. Bekannt geworden durch 5 Auflagen ist Ihr Buch »Stellvertretung« mit dem bemerkenswerten Untertitel »Ein Kapitel Theologie nach dem Tod Gottes«. Und Ihr neuestes Buch, Frau Dr. Sölle, ist eigentlich ein Büchlein, ein Taschenbüchlein, 70 Seiten dünn. Es heißt »Fantasie und Gehorsam – Überlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik«. Es erschien im Kreuzverlag in Stuttgart und Berlin. Und wiederum ist erstaunlich, wie auch schon bei Zarnt, der also einen theologischen Bestseller geschrieben hat, dass dieses kleine, schmächtige Büchlein immerhin mit 22.000 Exemplaren inzwischen verbreitet ist. Nun, Sie, meine Damen und Herren, zu Hause werden bald merken, wie viel Zündstoff sich hinter dem zunächst etwas seltsam anmutenden Titel »Fantasie und Gehorsam – Überlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik« verbirgt. Sie haben wie immer Gelegenheit, sich telefonisch in unserer Diskussion zu beteiligen, indem Sie Saarbrücken anrufen. Saarbrücken hat die Vorwahl 0681 und dann können Sie direkt unser Studio erreichen durch die Nummer 602222. Noch einmal, wenn Sie von außerhalb anrufen, die Vorwahl Saarbrücken 0681 Und die Durchwahl zu unserem Studio ist die Nummer 60-22-22. Ich sagte Ihnen, unter dem zunächst so unverbindlich anmutenden Titel Fantasie und Gehorsam verbirgt sich einiger Zündstoff. Und ich glaube, dass Sie reichlich Gelegenheit haben, sich von der Brisanz dieses Zündstoffes zu überzeugen. Einige kleine Zitate. Frau Sölle schreibt gleich zu Anfang: Wir leben in einer Zeit, da der Glaube an Christus am meisten gefährdet wird durch die, die ihn besorgt bewahren wollen. Und ein weiteres Zitat: Es gibt Theologien, die ideologisch so abgekapselt sind, dass eine Sache wie Auschwitz sie zu keinerlei Veränderung nötigt. Oder: Opferbereitschaft ist als Tugend, als eine Lebensleistung, die mit bestimmten Rollen wie Frau und Mutter vorgegeben ist, zerstörend und tödlich. Und ein letztes Zitat, das uns sogleich wieder zum Kern des Büchleins zurückführt: Es ist ein ethisches System denkbar, in dem alle Tugenden, die unsere Fantasie nicht brauchen, überflüssig werden. Frau Dr. Sölle, wenn Sie Überlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik, also Sittenlehre, anstellen, dann scheint Ihnen also die jetzige, gültige, praktizierte Ethik reformbedürftig und überholt. Wieso?
Ich gehe da von einem Eindruck aus, den viele Menschen haben, dass es gibt seit 2000 Jahren Christentum. Und wie sieht diese christliche Welt aus? Es gibt seit 2000 Jahren die Botschaft der Liebe. Und was haben wir daraus gemacht? Zwei Drittel aller Menschen vegetieren in der Nähe des Hungertodes. Krieg, Hass, Aggression wachsen ständig. Die Mittel dazu werden immer raffinierter. Da kann man sich natürlich rückfragen, was hat diese Botschaft Jesu überhaupt bewirkt? Wo hat die irgendeinen Effekt gehabt? Und würde ich sagen, die Botschaft Jesu ist auch so entstellt. Und die geläufige christliche Ethik hat eigentlich Jesus eher verhindert als ermöglicht. Und zwar deswegen, weil sie im Wesentlichen sich auf Gehorsam gegründet hat und Gehorsam zur obersten Tugend gemacht hat.
Sie schreiben, der Punkt, der die Versteinerung ermöglichte, die Versteinerung also der Ethik oder dessen, was man als Glaubenslehre vielleicht bezeichnet, wenn ich es recht verstanden habe, der Punkt, der die Versteinerung ermöglichte und auf den sich in der Gewissensbildung übrigens beider Konfessionen in schöner praktischer Einmütigkeit alles bezog, ist der Gehorsam gewesen. Und Sie erwähnen das bekannte, leicht missverständliche Schiller-Zitat, die klassische Sentenz: Mut zeiget auch der Mameluck und Gehorsam ist es Christenschmuck. Ist der Gehorsam wirklich so suspekt, Frau Sölle?
Ja, ich verstehe gar nicht, wie Sie mich das fragen können in unsere Generation. Das heißt, in einer Generation, die die Nazizeit immerhin miterlebt hat oder doch so viel davon weiß, dass sie gemerkt hat, wie ein ganzes Volk unter anderem sich auf Gehorsam berufend zum Spießgesellen der Mörder wurde. Und in jedem Prozess gegen Nazi-Verbrecher heute spielt ja Gehorsam die hauptideologische Rolle.
Im Sinne
Gehorsam
von
entschuldigt man sich.
Ja.
Man sagt, ich konnte nichts machen, ich musste gehorchen. Und das ist doch auch eine Tugend, dass ich gehorsam war. Und dazu bin ich doch auch erzogen worden. Und in diesem Sinn würde ich sagen, hat Gehorsam in politischer Hinsicht katastrophale Folgen gehabt, in Deutschland ganz speziell. Ich denke, da bin ich als Protestant, also etwa an die lutherische Lehre von der Obrigkeit und das heißt an dieses Konglomerat von Staats- und Kirchengehorsam in einem. Aber im Katholizismus ist es ja keineswegs besser, weil da die Gehorsamspflicht durch die Kirchen noch viel schärfer war. Und das heißt also, dass die Leute so sehr zum Gehorsam erzogen waren, dass sie eben an selbstständiges, verantwortliches Handeln überhaupt nicht gewöhnt worden sind.
Sie zitieren aber selbst, Frau Dr. Söll, in Ihrem Büchlein ein theologisches Lexikon aus den 50er Jahren, das den Gehorsam zum Mittelpunkt und Schlüsselgedanken der ganzen christlichen Botschaft macht oder aufwertet, wie immer Sie wollen. Wie verträgt sich das mit der Kritik, die Sie am Gehorsam eben angebracht haben?
Ja, ich halte das für schlechte Theologie, was ich da zitiere. Das gibt es natürlich. Die Leute berufen sich dabei im Wesentlichen auf Äußerungen des Apostels Paulus. Bei Jesus kommt das Wort Gehorsam gar nicht in dieser Form vor, interessanterweise. Jesus selbst hat also nicht sich so ausgedrückt. Und Sicher hat Paulus noch etwas anderes damit gemeint, als das, was daraus bei uns geworden ist. Nur können wir, glaube ich, nicht einfach zurück zu dem, was Paulus vielleicht gemeint hat, sondern müssen uns überlegen, was der Glaube wirklich bedeutet und ob nicht diese Form von Gehorsam, wie er uns überkommen ist, unter anderem auch ganz andere soziologische Voraussetzungen hat.
Ich glaube, wir sollten einfach mal das Problem bei unseren Hörern zuspielen. Was halten Sie von dem Gehorsam als einer Tugend? Fraglos geht es zum Beispiel bei der Kindererziehung nicht ganz ohne ein Minimum an Gehorsam im Sinne von Einordnung in den erzieherischen Prozess. Aber in welchem Sinne?
Ja, doch nur dann, es ist doch nur gerechtfertigt, von einem Kind Gehorsam zu verlangen, wenn ich es ihm einsichtig machen kann. Und jede Form von blindem Gehorsam, du musst das tun, weil ich das sage.
Das wäre Dressur.
Zerstörung des
und
Kindes.
Und Dressur,
ja.
Nicht?
Ja, Dressur, und die hat für den Erwachsenen eben bestimmte Folgen. Das wird dann dieser angepasste Mitläufer, der einem anderen Herrn auch gehorcht.
Nun, einen Hinweis auf die Fragwürdigkeit des Gehorsams geben Sie in sehr anschaulicher Weise in Ihrem Buch. Und ich möchte dieses Zitat gerne unseren Hörern auch weitergeben zum Nachdenken. Wer mag wohl folgende Beschreibung seiner eigenen Jugend gegeben haben? Es heißt wörtlich: Von meinen Eltern war ich so erzogen, dass ich allen Erwachsenen, besonders Älteren, mit Achtung und Ehrerbietung zu begegnen hätte, ganz gleich, aus welchen Kreisen sie kämen. Überall, wo es notwendig ist, behilflich zu sein, wurde mir zur obersten Pflicht gemacht. Und ganz besonders wurde ich immer darauf hingewiesen, dass ich Wünsche oder Anordnungen der Eltern, der Lehrer, der Pfarrer und so weiter, ja aller Erwachsenen bis zum Dienstpersonal, unvorzüglich durchzuführen bzw. zu befolgen hätte und mich durch nichts davon abhalten lassen dürfe. Diese Erziehungsgrundsätze sind mir in Fleisch und Blut übergegangen. Von Jugend auf wurde ich zu unbedingtem Gehorsam, zu peinlichster Ordnung und Sauberkeit erzogen. Und nun raten Sie mal, meine Damen und Herren, wer das geschrieben hat. Nicht etwa ein evangelischer Pfarrer in seinen Jugenderinnerungen, auch keiner der bedeutenden deutschen Dichter der Romantik in seinen Jugenderinnerungen. Es ist Rudolf Höss gewesen, Rudolf Höss, der von 1940 bis 1943 das Konzentrationslager in Auschwitz geleitet hat. Aus einem christlichen Elternhause stammend, von seinem Vater zum Priester bestimmt. Und Sie wissen vielleicht, meine Damen und Herren, dass auch Adolf Eichmann ja von seinen Eltern zunächst einmal beim CVJM angemeldet worden ist, beim christlichen Verein junger Männer. Und wenn man also diese Zitate recht überlegt und das, was man heute über die Personen weiß, von denen solche Beschreibungen stammen, dann in der Tat möchte man ihnen zustimmen und sagen, der Gehorsam ist vielleicht die Tugend, die zu den fragwürdigsten überhaupt gehört und die einfach eines neuen Verständnisses bedarf.
Ja, ich meine vor allem deswegen, weil das der Mensch, der zum Gehorsam erzogen wird, wird dazu erzogen, immer nur zu reagieren. Also jemand sagt ihm was und er erfüllt das. Jemand gibt ihm etwas vor und er antwortet darauf. Aus sich heraus, das heißt spontan, kreativ, schöpferisch, einfallsreich, tut er nichts. Er kann überhaupt nur funktionieren, wenn ihn jemand anders anstößt. Und dieses Grundverhältnis halte ich also für so zerstörend für die Psyche, für die Seele eines Menschen, eines Kindes, das in einer solchen Welt heranwächst, in der es immer nur reagiert.
Jetzt zu Erwachsenen aber. Beide Kirchen, die katholische und die evangelische, stellen gewisse Forderungen an ihre Mitglieder. Und sie verlangen, dass man diese Forderung, oder sie bitten darum, in mehr oder weniger abgestufter, differenzierter Form, sie bitten darum, diese und verlangen sogar in der katholischen Kirche, verlangen, dass diese Gebote eingehalten werden. Als da ist die Verpflichtung der katholischen Kirche zum sonntäglichen Kirchbesuch, die Glaubenssätze sind verbindlich und werden also als Glaubensgegenstände gefordert. All das setzt also ein Minimum an Gehorsam voraus. Wie steht es damit? Kommen die Kirchen überhaupt ohne Gehorsam, ohne Unterordnung der Gläubigen aus?
Ich meine eigentlich, die Kirchen haben damit das, was Jesus gewollt hat, kaputt gemacht, wenn sie sich so auf Gehorsam gründen. In der theologischen Sprache nennt man das das Gesetz, was das Evangelium ersetzt. Sie haben also, wenn die Kirchen im Wesentlichen sagen, du sollst, dann sind sie nicht mehr christlich, sondern das Evangelium ist ja eine Erlaubnis oder eine Befreiung oder ein Stück Freude, also eigentlich genau das Gegenteil von diesem gesetzlichen Denken. Und dass das gesetzliche Denken herrschend ist, das bringt die beide Kirchen heute in eine wesentliche Krise. Denn in der ganzen Welt lehnen sich Leute gegen dieses veraltete Verständnis von Gehorsam und von Glauben auf.
Und wieder eine Frage an Sie, meine Damen und Herren. Meinen Sie, dass die Kirchen, um die geht es heutzutage in diesem Gespräch in erster Linie, meinen Sie, dass die Kirchen von uns zu viel an Gehorsam oder Gehorsam in falscher Form verlangen, fordern und dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Gehorsam durch eine andere, vielleicht eine rein sachliche Haltung der Einsicht abzulösen, sodass man also nicht mehr Gebote, eine Erfüllung von Geboten fordern muss, sondern diese Gebote, wenn sie einmal einsichtig geworden sind, von uns freiwillig erfüllt werden. Es wäre interessant, dazu einige Stellungnahmen zu hören. Woher meinen Sie nun, Volk der Sölle, kommt diese verfestigte, merkwürdige Form von Ethik, wie sie heute in beiden Kirchen praktiziert wird?
Ja, ich glaube, Gehorsam hängt sehr eng zusammen mit einem Wort, das also in der evangelischen Kirche ein Lieblingswort geworden ist, jedenfalls von Seiten der Kirchenleitungen, dem Wort Ordnung. Und wenn man sich die Welt vorstellt im Bilde einer fertigen Ordnung, und dann folgt daraus eigentlich notwendig, dass die Menschen die Ordnung aufrechterhalten müssen, die Ordnung bewahren müssen, wie man dann sagt. Das heißt, es folgt also ein konservatives Weltverständnis. Und das tritt in Kollision heute mit einem progressiv-revolutionären Weltverständnis.
Hängen Sie es auch damit zusammen, dass, wenn man die Kirchengeschichte verfolgt, eigentlich die Kirchen immer, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, mit den jeweils herrschenden Mächten aufs Engste kooperiert und paktiert haben?
Ja, natürlich. Die älteren Pfarrer können das ja noch messen, wie sie also erst mit dem Kaiserreich, dann mit der Weimarer Demokratie, dann mit Hitler und nun mit der Bonner Demokratie zusammengearbeitet haben und wie ein Widerstand, eine Kritik unerwünscht war, immer von kirchlicher Seite aus. Ich habe selbst in einem Gespräch mit dem Kardinal Frings in Köln zu hören bekommen, wenn Sie so weitermachen, dann bekommen Sie ja auch Krach mit der Wehrmacht. Nun, ich würde sagen, wenn man davor Angst hat, vor bestimmten Institutionen, als Christ Angst hat davor, mit bestimmten Institutionen in Konflikt zu geraten, dann ist jedenfalls das Christliche äußerst fragwürdig geworden. Denn dann ist es nur so eine Art Schmieröl in der ganzen Gesellschaft, damit die Maschine läuft. Und wir verstehen heute eigentlich das Christentum vollständig anders als ein Stück Protest gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Zustände, wie sie bei uns herrschen. Und wir würden eigentlich meinen, dass die Großkirchen an vielen Punkten dieses Stück Protest verraten haben.
Ja, das ist was, aber ich habe das noch nicht ganz verstanden, muss nochmal nachbohren. Wenn man also voraussetzt, es gibt eine funktionierende Demokratie, was sollte die Kirchen daran hindern, was ist daran verwerflich, wenn dann die Kirchen mit diesem demokratischen Staatswesen nun sich auf guten Fuß stellen und mit ihm in friedlicher und freundschaftlicher und zurückhaltender, kritischer Weise kooperieren?
Nun, mindestens würde ich sagen, ist eine Demokratie ist ja nicht etwas, was dadurch, dass sie in der Verfassung steht, schon funktioniert, sondern sie ist außerordentlich gefährdet. Und die Kirchen sollten also alles dafür tun, diejenigen Gruppen, die unterdrückt werden in dieser Demokratie, denen zu helfen. Das ist eine ganz traditionelle christliche Aufgabe, dass die Benachteiligten, die Schwächsten, immer die sind, für die die Kirchen einstehen sollten. Und im Übrigen, glaube ich, kann man so formal nicht reden, wie Sie eben anfingen. Die Kirchen unterstützen ja nicht die Demokratie als solche, sondern sie haben in der Vergangenheit mindestens ziemlich eindeutig Wahlhilfe geleistet, also eine Partei bevorzugt. Und ich glaube zwar, dass das besser geworden ist jetzt und dass da also die gröbsten Missstände überwunden sind, aber es ist trotzdem auch heute immer noch so, dass sie sich im Wesentlichen konservativ verhalten und mit einer von rechts kommenden Politik sehr viel eher einverstanden sind als mit einer von links kommenden.
Ich habe so formal argumentiert, weil das die üblichen Argumente sind, die man als Gegenthesen zu Ihrer Meinung hören kann. Und noch ein weiteres formales Argument, wenn Sie so wollen. Sie sagten eben, die Kirchen müssten sich um die Schwachen und die Unterdrückten kümmern. Die Kirchen werden darauf verweisen, dass sie das in mannigfacher Weise tun, auf karitativen Wege, Brot für die Welt, Miserio und wie die Hilfswerke alle heißen. Da geht nicht nur Geld nach Deutschland und zu den armen Leuten, sondern Geld eigentlich auch nach Übersee, nach Südamerika, nach Indien und dergleichen mehr. Das wird das Argument der Kirche sein. Wir werden sagen, nun, wir tun ja allerhand und die Kirchensteuern werden nicht nur verwandt, um neue Kirchen und neue, schönere Glockenstühle zu errichten, sondern wir tun ja auch keine.
Das mit den Kirchensteuern ist jedenfalls innerhalb des Protestantismus sehr fraglich, denn von den ordentlichen Haushalten ist also bis etwa vor einem Jahr überhaupt nichts nach Brot für die Welt gegangen, sondern die sind innerhalb der Gemeinden aufgebraucht worden.
Das wissen Sie genau.
Ja, das ist, hat sich jetzt durch die letzte Synode geändert und man muss also gerechterweise sagen, dass da tatsächlich eine Änderung anbahnt und dass die Kirchen, glaube ich auch, also nach der Weltkirchenkonferenz in Uppsala einiges kapiert haben und wissen, was heute notwendig ist. Es wird trotzdem immer noch zu viel gebaut.
Hier kommen wir gleich darauf zurück. Sie meinten eigentlich gar nicht nur diejenigen, die Hunger leiden und vielleicht aus einer physischer Not leiden, sondern die unterdrücken in einem sehr politischen Sinne. Darauf kommen wir noch zurück, Frau Dr. Sölle. Wir wollen den ersten Anrufer hören, bitte.
Oberlehrer Gumpfried, Ida Oberstein, ich möchte Stellung nehmen zu der Frage Gehorsam. Es ist die Frage Gehorsam angeschnitten worden. Einen Gehorsam in der Lehre Christi gibt es nicht. Das Wort Gehorsam ist ein Mittel zum Zweck bei der Diktatur, um den Menschen zu versklaven. Ein Gehorsam in der christlichen Lehre ist nur symbolisch zu verstehen, indem der Einzelne von sich heraus, also von innen her, wie eine Pflanze von innen nach außen wächst, auf den anderen hören will. Es ist also ein Streben von innen nach außen. Bei einer Diktatur oder bei der weltlichen Macht, weltfürstlichen Macht, wie die Bibel sagt, ist Gehorsam ein Wirken von außen nach innen, wie hier gerade gesagt wird, das Kind hat einzusehen, dass ein weltlicher Gehorsam, das ist eine Diktatur, seine Versklavung des Menschen. Auf der anderen Seite aber ist Gehorsam von innen nach außen ein Untertan sein wollen. Das heißt, wenn also zum Beispiel eine Frau einen Mann liebt, dann hört sie auf das, was der Mann sagt. Sie ist also im christlichen Sinne gehorsam, aber sie ist aber nicht verpflichtet, gehorsam in der weltfürstlichen Macht zu sein.
Mir wäre ja ganz sympathisch, wenn der Mann in diesem Sinne auch gehorsam wäre und wenn Sie das Beispiel also gleich doppelseitig gebraucht hätten, dann würde es...
Auch der Mann der Frau gehorsam. Gut,
vielleicht noch etwas deutlicher, aber das... In der Intention scheint mir das ganz richtig, dass wir eben Gehorsam nicht als Unterwerfung verstehen sollten, sondern wenn einen freiwilligen Gehorsam uns denken können. Obwohl mein Einwand, dass dabei immer noch die Initiative des Einzelnen zu sehr gelähmt wird und der Einzelne nicht zur Initiative erzogen wird, eigentlich bestehen bleibt. Und ich könnte mir eine Gesellschaft vorstellen, in der Menschen freiwillig selbst etwas erfinden. Und dann kann man kaum mehr von Gehorsam sprechen. Es sei denn, man spricht dann von Gehorsam Gott gegenüber. Aber da fängt natürlich das ganze Problem wieder von vorne an, weil man ja nicht genau weiß, durch wen dieser Gott sich verständlich macht.
Und ob
durch Kirchenoberen.
Und ob wir seine Anweisung richtig interpretieren.
Ja.
Einen zweiten Anrufer, bitte.
Hier ist Groß. Guten Tag. Eine Bitte zu dem Gespräch im Moment mit Frau Dr. Sölle. Wenn zitiert wird, dann bitte die Seitenzahl angeben von der Broschüre, die da behandelt wird. Also Fantasie, Gehorsam und Fantasie. Oder Gehorsam, Fantasie und Gehorsam.
Fantasie und Gehorsam.
Nein. Bitte?
Ja, Fantasie und Gehorsam.
Ja. Möglichst bitte die Seitenzahl angeben.
Ja.
Dann noch etwas von dem Gehorchen wollen. Jesus habe gesagt, das Wort, also habe nicht von Gehorsam gesprochen, aber er hat gesagt, der Wille Gottes ist zu tun. Das war ja seine Forderung, dass jeder den Willen Gottes erfülle, den Willen Gottes tue. Wenn ich etwas tue, was ein anderer will, dann ist das ja auch schon Gehorsam.
Ja.
Ein weiteres, dritter Punkt. Frau Dr. de Schiller sagt, ein ganzes Volk habe sich zum Spießgesellen der Mörder gemacht im Dritten Reich. Das stimmt nicht, dass das ganze Volk sich zum Spießgesellen gemacht hat, sonst wäre das ganze Volk ja beteiligt gewesen. Es ist daran zu erinnern, dass die ganzen Dinge, die in den KZs geschehen sind, unter allerhöchster Vertraulichkeit unter höchster Geheimnisstufe gestanden haben. Die Mehrheit des Volkes hat es nicht gewusst, was dort drin passiert.
Ja, das ist nun ein sehr weites Problem, das nicht unmittelbar, glaube ich, zu uns gehört, oder meinen Sie doch?
Ja, ich würde eigentlich neige dazu, doch etwas zu widersprechen. Also ich war damals ein 13- oder 14-jähriges Kind und wusste immerhin ziemlich genau, was Konzentrationslager heißt, was man auf der Straße sagen kann und was nicht, was einem passiert, wenn man was sagt. Das heißt, mindestens das konnte jeder wissen, der erlebte, wie seine Nachbarn, jüdische Mitbürger, abtransportiert worden sind, dass mit denen etwas geschah. Wenn er dann nicht weiter darüber nachdachte oder sich davor hütete, genau nachzufragen oder nachzudenken, dann ist das sein Problem. Und ich meine also, dass jedes Mordurteil, über dem er stand, im Namen des deutschen Volkes, auch das Urteil ist, an dem ich als Deutscher beteiligt bin. Und diese kollektive Haftung, meine ich, kann man zumindest als Christ auf gar keinen Fall leugnen.
Zumindest bleibt eins festzuhalten, ob beteiligt oder unbeteiligt, ob wissend oder unwissend, sicher ist, dass in allen Diktaturen, wie auch in der Nazi-Herrschaft, ein großer Teil der Deutschen sehr gerne ihre eigene Entscheidung aufgegeben haben, sich dispensiert haben vom eigenen Nachdenken und sich eingeordnet, untergeordnet haben im Sinne eines Gehorsams, im Sinne einer Hörigkeit nach oben. Das bleibt, glaube ich, also ein unumstößliche Erkenntnis, wenn man auf die Nazi-Zeit zurückschaut. Und auch das wieder im Sinne eines Arrangements, eines ganzen Volkes mit der gerade amtierenden Macht. Aber auch die Kirchen, wie wir wissen und wie wir bedauernd feststellen müssen, haben es an der Entschiedenheit, an der Lautstärke, an der Nachdrücklichkeit fehlen lassen, dem staatlich sanktionierten Unrecht zu widersprechen.
Ja, ich darf da in dem Zusammenhang gleich nochmal an das Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche erinnern.
Wir haben es erwähnt auch im Gespräch mit Herrn Zahnt.
Ja, wo eben die führenden Leute der Kirche damals ausdrücklich gesagt haben, wir haben zu wenig bekannt und zu wenig protestiert, zu wenig geliebt, zu wenig geholfen. Und ich meine, wir sollten also von dieser Haltung nicht heruntergehen und es etwas einfacher machen oder es etwas billiger haben wollen.
Noch aber ein Anrufer vielleicht?
Darf ich vielleicht zu dem ersten Anrufer noch eins sagen? Ich finde das auch wichtig zu sagen, dass Jesus sich mit dem Willen Gottes identisch erklärt hat. Die Frage ist doch nur für uns, ist Gehorsam das, was Gott will? Und könnte es nicht sein, dass Fantasie das ist, was Gott von uns will?
Und das müssen Sie dann später noch erklären. Das ist der zweite Teil, der zweite wichtige Teil Ihres Buches, die Rolle der Fantasie. Aber noch ein Wort. Es wurde bei mir angeregt, ich sollte die Seitenzahlen nennen, die ich aus dem Büchlein zitiere. Ich habe es deswegen unterlassen, weil ich nicht voraussetzen darf, dass alle Hörer unter den 22.000 sind, die also schon dieses Buch besitzen. Aber ich muss noch mal erwähnen, Sie können von jeder unserer Sendung, also auch von dieser hier, im Nachhinein ein Protokoll bekommen. Es genügt eine einfache Postkarte an die Redaktion hier. Sie bekommen dann ein Protokoll, Redaktionsfragen an den Autor. Und in diesem Protokoll finden Sie auch die Seitenzahlen der Zitate, das als direkte Antwort. Jetzt aber bitte den nächsten Anrufer.
Es ist das Wort gefallen, Kirche. Das Wort Kirche gibt es in der Bibel nicht. Das Wort Kirche ist eine weltfürstliche Einrichtung. Der Herr Christus sagt selbst, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dagegen gibt es aber in der Bibel die Gemeinde. Und eine Gemeinde hat etwas gemeinsam. Und zwar hat diese Gemeinde Christi das Wesen der Liebe gemeinsam. Dieses Wesen der Liebe heißt, sich dem anderen schenken oder vom anderen mit der Liebe beschenkt werden. Das heißt also, auf den anderen hören, wie man dem anderen dienen kann. Was sich jetzt Kirche nennt, sind nichts weiter, um mit Christi Worten zu sagen, weiß getünchte Gräber. Die nach außen schön erscheinen, in Wirklichkeit aber den seelischen Tod der Menschen bedeuten. Bedanke mich.
Ja. Stimmen Sie hinzu?
Ich würde in vielen Punkten ihm recht geben. Ich frage mich nur, was können wir daran machen? Oder ich könnte vielleicht auch sagen, dass diejenigen Christen, diejenigen Bewegungen in der Christenheit, denken Sie an den holländischen Katholizismus oder denken Sie an die amerikanischen neuen kleinen Gemeinden, die sozial arbeiten und die zum Beispiel die Befreiung der schwarzen Bürger Amerikas sich zum Ziel gesetzt haben in der Civil Rights Bewegung. Oder denken Sie an Don Mazzi in Florenz, der herausgeflogen ist, weil er mit den Arbeitern kooperiert hat. All diese Menschen versuchen ja zu realisieren, was Kirche als Gemeinde verstanden sein könnte. Ich meine eigentlich auch, Kirche ist etwas, was vor uns ist, nicht etwas, was wir schon haben, sondern das müssen wir erst bauen, das müssen wir immer wieder realisieren. Ich bin vielleicht nicht ganz so pessimistisch wie der Anrufer, weil ich einfach ein paar Erfahrungen von Gemeinde habe, wo eine solche Versammlung im Geiste Christi geschieht. Und das kann auch innerhalb der bestehenden Kirchen sein.
Aber all das, was Sie eben nannten, setzt etwas voraus, was ein Korrelat zum Gehorsam ist, auch im Sinne Ihres Buches, nämlich Fantasie. Es sind neue, fantasievolle Formen, Formen, die daraus entstanden sind, dass man sich Gedanken macht, wie kann ich in dieser Welt in neuer und überzeugender Art und Weise wirken, christlich wirken. Daraus entstehen dann nicht bloß die Arbeiterpriesterbewegung der katholischen Kirche, sondern auch die von Ihnen genannten Bemühungen, eben auch in Amerika, wo Großgemeinden sich aufteilen in kleine Gruppen mit sehr pragmatischer Zielsetzung und die dann wirklich aktiv eingreifen, auch in politisch-soziales Geschehen und sich nicht in den geschlossenen Kirchenraum zurückziehen zur Andacht, wo dann die Worte an den Gläubigen herunterlaufen wie Wasser an einem Entengefieder. Wollen wir den nächsten Anruf bitte hören?
Ja, ich meine nur, sehen Sie, schon in jungen Jahren hat man, doch ich bin ja heute über 50, aber man hat schon in jungen Jahren immer dann den Widerstand herausgefordert, indem man zu sehr sagt, du musst das machen. In Wirklichkeit, das ist kein Müssen, sondern wenn man es freiwillig aus ethischen Empfinden heraus es getan hat, dann hat man es von Herzen getan, nachher hat man es nur als Muss getan. Und aus diesem Grund raus möchte ich diese ganze Sache bejahen.
Hier ist Kessler aus Naschweiler. Ich wollte dazu der Frage vom Gehorsam sagen, ob das nicht eine typisch preußische oder deutsche Tugend, wenn man so will, ist und deshalb so viel gerade in Deutschland und in den deutschen Kirchen zu schaffen macht und heute eben vielleicht durch die Hitlerzeit lehnt man sich dagegen auf, weil man die Folgen gesehen hat und die Kirche ist natürlich nicht ganz damit einverstanden, weil es für sie auch ziemlich einfach war, nicht, die Leute zu lenken. Aber wie Frau Dr. Sölle sagt, ein einzelner Mensch kann sich nicht entfalten und es wird ihm dabei sogar praktisch verboten, selbst zu denken, nicht?
Ja, es wäre so einfach, wenn man sagen könnte, der Gehorsam in dieser Form, der von uns kritisierten Form, sei eine typisch deutsche Angelegenheit. Ich muss nur hinweisen darauf, dass die Kirchen, und vor allem die katholische Kirche in Lateinamerika zum Beispiel, in ihrer langen Geschichte immer mit den bestehenden Herrschenden paktiert hat und erst seit wenigen Jahren eigentlich sich Widerstandsgruppen herausbilden, Überlegungen angestellt werden, muss man nicht noch mehr als bisher, auf eine ganz andere Weise als bisher, sich um Politik kümmern, politisch Stellung beziehen. Und der Wortführer, der bekannteste Kirchenfürst Lateinamerikas, der Erzbischof Helder Camara, hat diese seine Haltung des Eintretens, des aktiven politischen Eintretens für die armen, entrechteten, unterdrückten Zuckerrohrarbeit in diesem Fall im Nordosten Brasiliens, damit bezahlt, dass er interniert worden ist und absolutes Redeverbot hat und, wenn ich recht orientiert bin, heute noch nicht wieder in seinem kirchlichen Amt wirken kann. Es lässt sich also nicht leicht auf Deutschland, auf Preußentum beschränken. Meinen Sie nicht auch?
Nein, ich glaube auch nicht. Leider nicht. Sonst wäre es fast nicht so schlimm, wenn es nur ein deutsches Problem wäre. Man sieht es ja sehr deutlich in Holland, wo sicher der typisch preußisch-deutsche Gehorsam keine solche Rolle spielt, wo es also seit vielen langer Zeit eine funktionierende Demokratie gibt. Aber trotzdem sind die kirchlichen Schwierigkeiten sind ja da mindestens ebenso groß. Man könnte allerdings sagen, dass vielleicht, weil die Leute mehr an Demokratie gewöhnt sind, Holland heute zu den kirchlich progressivsten Ländern gehört und dort wir einen fabelhaften Aufbruch des Katholizismus erleben,
Sie der
etwa
den,
an die Reformation erinnert.
Auch die Glaubensverkündigung für Erwachsene, meinen Sie jetzt beispielsweise?
Natürlich, ja, dieses, den niederländischen Katechismus,
ja.
Das Konzil für das ganze Volk. Nicht das, also was wir hier an Kirchentagen, konfessionellen Kirchentagen machen, ist ja völlig veraltet. Dort gibt es also ein Konzil, in dem wirklich das Volk, das heißt diejenigen, die sich dazu zählen, zum Volk Gottes zählen, mitarbeiten können, mitfragen können, in dem also eine wirkliche Bewegung von unten nach oben geht.
Ja, sprechen wir doch mal vom Positiven. Ich hatte vorhin ganz eingangs so einiges aufgezählt, rein katalogisch aufgezählt, dass man vielleicht missverstehen könnte als negative Erscheinung, etwa, dass ein führender Jesuit seinen Orden verlässt oder dass ein Benediktinerabt aus einem Kloster austritt oder dass so und so viele Priester sich nun doch zur Ehe entschließen und das sogar mit kirchlicher Billigung oder mit kirchlicher Duldung zumindest tun. Ja, das sind ja nicht nur negative Erscheinungen. Es zeigt doch, dass etwas Ungeheuerliches im Aufbruch ist. Und zwar geht das quer, Gottlob, quer durch die Konfessionen hindurch. Der Aufbruch vollzieht sich auf beiden Seiten. Und jetzt kommen wir nochmal auf den zweiten Teil Ihres Buches. Überall da ist doch Fantasie am Werke. Nicht, weil man sich eine Frau sucht und nun heiratet. Das ist allein noch kein sehr fantasievoller Akt. Ein sehr normaler Entschluss. Aber immerhin, es zeigt doch, dass man bisher fraglos hingenommene Regelungen im Ordnungsgefüge der Kirchen nun dennoch in Frage stellt, um vielleicht etwas ganz anderes damit zu gewinnen. Das ist eine positive Bewegung eigentlich.
Ja, durchaus. Ich würde sagen, es gibt einen konstruktiven Ungehorsam heute. Also wenn man es nochmal von der Negation her sagt. Eine konstruktive Verweigerung, einen konstruktiven Protest, der aber dann dazu führt, dass man andere Formen sucht. Etwa andere Formen des christlichen Lebens, wie dieser Jesuit Schönberger, der jetzt in Rom ein Forum Oggi gründet, also einen Versuch macht, eine Gruppe zusammenzufassen und Menschen etwas anzubieten, was sie in den traditionellen Kirchen nicht bekommen.
Und Sie machen ja auf andere Weise einen Versuch in Köln, wie Sie mir vorhin andeutungsweise
erzählt haben. Ja, wir haben in Köln das politische Nachtgebet, was also jetzt vom Gottesdienst aus...
Viel kritisiert übrigens.
Sehr viel kritisiert, ja, aber immerhin... ist es eine Kirche, die eine halbe Stunde vor dem der Gottesdienst anfängt, zumachen muss, weil in dieser Kirche, in die normalerweise 300 Leute reingehen, eben 1000 Menschen darin stehen und die dann gehen also noch einige hundert weg, weil sie nicht reinkommen. Mhm. Und das sind also Leute, die wahrscheinlich sonst kaum in die Kirchen gehen, die da hinkommen und die da eine neue Form suchen und wir experimentieren daran auch und ich bin durchaus nicht... völlig unkritisch unseren Versuchen gegenüber. Ich meine sogar, wir brauchen solche Versuche und wir brauchen eben ein Stück realisierter Fantasie, auch für Gottesdienste, die also nicht nur in der vorgeschriebenen Form ablaufen dürfen. Auch da ist also in der Diskussion, das Lieblingswort der Kirchenfürsten ist Ordnung. Ordnung morgens, Ordnung um 10 im Gottesdienst, um 11 im Gottesdienst, Ordnung immer. Ordnung über alles.
Halten wir dreierlei fest. Zunächst einmal, über 80%, wenn ich recht orientiert bin aus dieser letzten MNIT-Umfrage, 80% der Deutschen meinen, die Kirchen kümmerten sich viel zu viel um Politik und sie sollten sich auf Gottesdienst und karitative Aufgaben beschränken. Beim politischen Nachtgebet, einer politischen Veranstaltung der Kirche in Köln, ist die Kirche voll. Gleichzeitig beklagt ein Bremer Pfarrer, dass in seiner großen Kirche die 3000 Pfeifen seiner Walker-Orgel in Bewegung gesetzt werden vor etwa einem Dutzend Schäflein, die sich auf das große Kirchenschiff verteilen. Den nächsten Anrufer bitte.
Auch Frau Dr. Sölle geht hier davon aus, dass wir in irgendeiner Weise, selbst wenn wir fantasievoll handeln, Richtiges tun sollen. Und irgendwo kommt dann ein kritischer Maßstab rein, an dem man Richtiges erkennt oder Falsches ablehnen kann. Und dann wird sich doch jede Gruppe, die sich zu irgendeinem Richtigen entschließt, immer besorgen, dass die Leute, die Falsches an ihren Kriterien gemessen Falsches tun, entweder gemaßregelt werden oder überzeugt werden oder aus der Gruppe ausgestoßen werden. Das kann man in mehr oder weniger vornehmer Weise machen, aber es gibt doch dann immerhin ein Anzeichen dafür, dass man sich an irgendeinem Maßstab so orientiert, dass sich Gruppen bilden, und das könnte man doch in irgendeiner Weise Gehorsam nennen als eine Technik, Gruppenübereinstimmung herzustellen, Und davon kommt man ja nicht ganz los, wenn man nicht einen Haufen von Individualisten orientierungslos oder nur zufällig übereinstimmend durch die Welt schicken will.
Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich mit Frau Dr. Sölle in vielem einig bin. Ich bin auch der Ansicht, dass da vieles falsch läuft. Ich stelle mir Folgendes konkret vor. Ein Christ ist in einer Notlage, er weiß nicht mehr weiter, ist praktisch der kleine Mann in diesem Fall. Er geht zu seinem Seelsorger und bittet ihm um Hilfe. Und dieser sagt dann, ja, mein lieber Mann, dulden, hinnehmen, das ist das Los der Christen. Also er bringt lauter fromme Sprüche und versucht so den Mann zu besänftigen und heimzuschicken. Ich würde mir da wünschen, dass der Mann sagt, Sie sind Christ, ich bin Ihr Seelsorger, ich werde versuchen, meinen Einfluss geltend zu machen. Ich gehe mit Ihnen hin bei diese Behörde oder bei diese Stelle, bei der Sie Schwierigkeiten haben, und ich will versuchen, Ihnen zu helfen. Wenn es nützt, ist es gut. Wenn es nicht nützt, tut es mir leid, aber ich habe dann mein Notwendiges getan. Ich bin halt eben der Mann, der Ihnen in dieser Lage vielleicht helfen kann. Sie haben ja sonst niemand. So würde ich mir praktisches Christentum vorstellen und nicht abstrakte Sprüche und Bibelhinweise und lauter Dinge, an die der Mensch sich im Notfall überhaupt nicht klammern kann.
Das zielt also auf das unmittelbar soziale Engagement auch der Kirchen, nicht?
Ja.
Das Loslösen von der Kanzelverkündigung, ich habe eben schon das Wort gebraucht, da ist die Worte abträufeln wie Wasser am Entengefieder. Aber das ist doch an sich die Form der Kanzelverkündigung, wie sie vielfach noch praktiziert wird. Und auf die beschränkt man sich auch, während hier diese Dame, die eben anrief, doch meint, es käme darauf an, nun wirklich auch aktiv mitzuhelfen. Eben diese notleidende Frau an den Arm zu nehmen und zu sagen, jetzt gehen wir mal zum Sozialamt und schauen mal zu, wie wir ihre Rentengeschichte oder sonstigen Anspruch ins Reine bekommen.
Ja, das setzt allerdings wirklich eine Kirchenreform voraus. Man müsste dann die Pfarrer, Sozialarbeiter, Psychologen, Psychotherapeuten, Ärzte müssten sozusagen in einem Team zusammenarbeiten, eine solche Hilfsstelle, wo dann jemand wirklich sachkundig Rat bekommen kann und wo man wirklich helfen kann. Und das wäre eine Aufgabe für Kirchen, weil das wäre also eine Form von modernem Gottesdienst oder als Hilfe, als Hilfsstationen.
Gibt es das in der Bundesrepublik schon irgendwo? Oder wenigstens in Ansätzen?
Es gibt Ansätze und Versuche an sehr vielen Stellen. Vielleicht nicht nur sozial, weil natürlich ein großer Teil unserer sozialen Probleme wiederum von anderen Stellen aufgefangen.
Auch von kommunalen Stellen.
Auch. Ja, natürlich und mit Recht auch aufgefangen werden soll. Es gibt auch Versuche, eben ein politisches Bewusstsein herzustellen, das von einem christlichen Verantwortungsgefühl getragen ist.
Müssen wir jetzt differenzieren. Auf der einen Seite die Kritik, die ich vorhin nannte, nicht wahr, dass 80% der befragten Deutschen also meinen, die Kirchen seien viel zu stark politisch, seien politisiert und sollten sich gefälligst mal in ihre eigenen Angelegenheiten, also um den Kirchturm und dessen Renovierung kümmern. Ich glaube, welche Haltung immer sich dahinter verbergen mögen. Aber gemeint ist damit, dass bequeme Paktieren auch mit der staatlichen Obrigkeit. Aber man ist, glaube ich, nicht allgemein dagegen, dass die Kirchen einmal einfach politische Haltungen auch zeigen. Oder sind Sie da nicht so optimistisch wie ich?
Bin nicht ganz sicher. Es gibt natürlich da auch große Unterschiede innerhalb der einzelnen Kirchen und der einzelnen kirchlichen Richtungen. Aber ich meine eigentlich eher zu wenig, die Kirchen engagieren sich zu wenig, sie engagieren sich zu wenig im Protest. Zum Beispiel, was in Griechenland heute passiert, hat die Weltöffentlichkeit aufgeregt und Amnesty International hat einen Bericht darüber gemacht. Die Kirchen haben, jedenfalls meines Wissens, bisher nichts darüber gesagt. Während wenn also irgendwo ein Film ist, wo ein Mädchen etwas zu wenig anhat, dann gibt es sofort ein großes Geschrei von Seiten kirchlicher Stellen. Und ich würde sagen, es ist sehr viel wichtiger und interessanter und aufregendere Probleme passieren ständig in unserer Welt und da schweigt die Kirche.
Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Problem, das ich Ihnen gern weitergeben möchte und gerne würde ich Sie auffordern, dazu Ihre Meinung zu sagen. Sind Sie der Ansicht, dass die Kirchen sich, wie es eben von Frau Dr. Sölle formuliert wurde, stärker engagieren müssen im Sinne einer politischen Haltung, im Sinne auch eines politischen Protestes, überall da, wo Unrecht geschieht, auch wenn es in einem katholischen Lande geschieht, etwa in Spanien, in Portugal, in Lateinamerika oder anderswo auf dieser Welt, etwa in Griechenland, das ein kirchliches Land ist, der Form nach, aber in dem dennoch...
Das sich ständig auf das Christentum beruft.
Christen beruft, in dem dennoch also ein Unrecht geschieht, das, wie Sie schon richtig erwähnt haben, die ganze Weltöffentlichkeit empört. Den nächsten Anruf bitte.
Ja, sagen Sie, die Frau Doktor spricht von Gehorsam hat Jesus nicht gesprochen. Da kennt sie die Bibel nicht. Matthäus, Kapitel 8, Vers 5 bis 13. Und Lukas, Kapitel 7, Vers 2 bis 10. Da wird der Hauptmann von Kapernaum genannt. Die soll mal die Bibel aufschlagen.
Frau Dr. Sölle, sind Sie nicht der Ansicht, dass im Reich Gottes alle Platz haben, auch die, die gehorsam sind? Und dass jeder seine Aufgabe hat und dass es die wichtigere Aufgabe ist, nicht das eine oder das andere zum Postulat zu erheben, sondern beides als wichtige Beiträge zum Reich Gottes zu betrachten.
Dann müssen wir erst auf den ersten Anrufer eingehen, der Ihnen mangelnde Bibelkenntnis vorwirft.
Ich dachte an den Ausdruck, den Paulus gebraucht, als ich das sagte, Gehorsam des Glaubens. Und dieser Ausdruck kommt bei Jesus nicht vor. Ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn wir also jetzt auf eine Bibelexegese eingehen. Mein anderer Gedanke dabei war eigentlich, dass für Jesus der Gehorsam, also ein Verhältnis von einem Befehlenden und einem Gehorchenden, nicht zentral, ein zentraler Gedanke ist, sondern die Beziehung zum Vater genannt hat, dass ein selbstverständliches mit dem Vater Zusammensein ist. Also nicht, dass ihm von außen jemand etwas befiehlt und er leistet das dann. Diese Haltung haben ja gerade die Pharisäer, das heißt seine Gegner, vertreten. Sondern dass der Mensch, der aus der Liebe lebt, tatsächlich handelt im Sinne Gottes. Und vielleicht kann ich da gleich die zweite Frage anschließen. Das Unglück ist meiner Meinung nach, dass der Gehorsam oder der Mensch, der nur gehorsam ist, das Reich Gottes verfehlt. Und gerade das kann man zeigen, wenn man also in der Bibel liest, wie Jesus mit den Pharisäern, die ja extrem gehorsam waren, immer gehorsam waren, das Gesetz ganz genau kannten, es ganz genau ausgelegt hatten, es ganz genau einhielten, wie Jesus diese Pharisäer provoziert hat, kritisiert hat, indem er zum Beispiel einen Kranken, der schon lange krank war, am Sabbat geheilt hat, was gar nicht nötig war, dann ist das ein Hinweis darauf, dass die Haltung, die Jesus meint, oder das, was Jesus eigentlich von uns will, ist nicht Gehorsam.
Vor allem nicht der korrekte Gehorsam. Das korrekte Befolgen formaler Bestimmungen, das war ja auch sein Vorwurf gegen die Pharisäer. Es genügt nicht, korrekt bis auf den Buchstaben genau die formalen Forderungen
zu erfüllen. Man kann das auch an alle großen Christen in der Geschichte, denken Sie an Franziskus von Assisi oder an Martin Luther, haben ja doch ihren Anfang genommen in einem Akt des Ungehorsams. Franziskus hat sich mit seinem Vater verkracht, um des Evangeliums willen. Luther hat sich mit seiner Kirche verkracht, um des Evangeliums willen. Man könnte Helder Camara auch nennen oder Martin Luther King.
Und das wäre der schöpferische Ungehorsam, der produktive, progressive Ungehorsam, wie Sie meinen. Ja? Darf ich noch die nächsten Anrufer hören, bitte?
Schulzerbrücken, ich hätte auch gern eine Frage an Frau Dr. Sölle. Ja?
Bitte schön.
Bedeutet eine Demokratisierung der bisherigen Ethik ein ohnmächtiges Unterfangen, ist also meine Frage. Denn zum Beispiel haben amerikanische Psychologen, unter anderem Milgram, nachgewiesen, dass in jedem Menschen ein Vollwerknecht steckt. Das bedeutet also, dass man jeden gefügig subaltern machen könnte.
Ich muss nochmal auf eine Frage der Schriftstellerin antworten. Sie hat die Frage gestellt, verlangt Gott ein Gehorsam? Und darauf möchte ich Folgendes sagen. Gott ist Geist, so steht in der Bibel im Johannes-Evangelium, und Gott ist die Liebe. Das heißt, dieser Geist ist die Liebe. Und diese Liebe kennt keinen Gehorsam. Die kennt nur ein Dienen dem Anderen, ein Dienen, was so weit geht, dass man bereit ist, für den Anderen sein Leben aufzugeben. Es ist aber ein Missbrauch der Kirche, dass man Menschen einfach aufs Schlachtfeld hinausjagt und dann sagt, niemand hat größere Liebe denn die, dass sein Leben lässt für seine Freunde. Das ist eine Gotteslästerung übelster Art. Aus dem Grunde nochmals, Gott ist vorstellen.
Ich glaube, dem kann man nur zustimmen.
Ja, das würde ich auch sagen. Diese andere Frage beschäftigt mich auch sehr. Es gibt wirklich Experimente, die zeigen, dass Gehorsam so stark in uns steckt, dass eben jeder, wenn eine wissenschaftliche Autorität ihn dazu provoziert oder dazu anreizt, foltern wird. Wir können eigentlich daran nur arbeiten, den Widerstand gegen diesen Drang, sich zu unterwerfen und zu gehorchen und nicht selber nachzudenken. Selbst wenn also die Schreie der Gefolterten durch eine Wand dringen, dann immer noch nicht nachzudenken. Wir können eigentlich nur daran arbeiten, das zu verändern. Und ich weiß nicht, ob man das Wesen des Menschen so genau fixieren kann, dass man aus einem statistisch-empirischen Ergebnis heraus sagen kann, so sind alle. Mhm. Es gibt natürlich doch Ausnahmen, das gibt die Empirie ja auch zu. Und wir können eigentlich nur daran arbeiten, die Anzahl der Ausnahmen zu vergrößern. Also der Punkt, auf den ich hinaus will, auch in diesem Buch, ist tatsächlich auch ein pädagogischer, also eine Veränderung der Erziehung, in dem eben Menschen von vornherein nicht im Wesentlichen zu Ordnung und Gehorsam erzogen werden, sondern im Wesentlichen zu Spontanität, zu eigener Entscheidung, zu Mündigkeit. Dadurch können wir vielleicht die Anzahl der Folterknechte, die in uns stecken, verringern.
Das Telefon klingelt unentwegt und das zeigt, wie aktuell dieses Thema ist, das Sie auch in Ihren Büchlein hier behandelt haben und wie aktuell vor allen Dingen auch, wie interessant Ihre Denkansätze sind, Ihre Denkanstöße, die Sie damit vermitteln. Die nächsten beiden Anrufer bitte.
Frau Schommer, ich möchte da etwas sagen zu der Sendung Fragen an den Autor, an Frau Dr. Sölle.
Ja, bitte.
Da hat jemand gesagt, dass Priester sich zu wenig um soziale Dinge kümmern. Ich möchte nicht, dass das verallgemeinert wird. Ich habe nämlich schon viel andere gute Erfahrungen gemacht, dass die Priester sich eingesetzt haben, wirklich eingesetzt haben für die Leute, für arme Leute oder irgendwelche Notfälle. Also ich möchte das gesagt haben, damit man nicht jetzt immer nur auf die Kirche hackt, dass sie nichts tut für die sozialen Belange.
Ein sehr wichtiger Hinweis, aber das war von Ihnen noch gar nicht so gemeint, sondern es sind Gottlob, eine ganze Reihe von Ausnahmen zu verzeichnen, aber es war von Ihnen angestrebt, die Haltung, die allgemeine Haltung der offiziellen Kirchen zu charakterisieren, die oft damit auch ein Trostpflaster suchen, durch karitative Aktivität, für ihre mangelnde politische
Entschiedenheit. Ja, und ich meine mit politischer Entschiedenheit, also nicht nur das Eingreifen in Außenpolitik, sondern ich meine auch, dass die Ursachen von vielen sozialen Problemen von den Kirchen, also nicht erkannt werden. Sie handeln im besten Fall karitativ. Das ist schon sehr gut für den Einzelnen. Nur, wenn ich das im Gleichnis von dem barmherzigen Samariter mal sagen darf, es kommt also nicht nur darauf an, den Mann, der unter die Räuber gefallen ist, zu verbinden, sondern es kommt darauf an, eine Straße zu bauen, in der das Räuberunwesen nicht mehr in diesem Maße herrscht.
Und vielleicht sogar die Räuber sozial eingegliedert werden.
Ne? Das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch.
Ja. Gut. Noch ein paar Anrufe, bitte.
Sie können ja kommunistischer Funktionär werden. Dann sind Sie ja in Ihrem Element. Denn der Kommunismus, der hat ja schon seit 1918 die Religion, also wie die Religion ausmerzen. Religion ist Opium fürs Volk. Und diese Leute, die arbeiten doch für den Kommunismus, dass der die Kirche zersetzen kann, nicht?
Ja, das ist also ein harter
Anruf. Ich weiß nicht, ob ich diese Leute bin. Ich arbeite also nicht dafür, dass der Kommunismus die Kirche zersetzen kann. Obwohl ich also gerne den Vorwurf insoweit annehme, dass ich meine, dass die wirtschaftliche Ordnung des Sozialismus gerechter ist als die kapitalistische Ordnung. Und also dass ich mir andererseits aber eine sozialistische Ordnung vorstellen kann, die nicht in Feindschaft zur Religion steht. Und es gibt ja Experimente in dieser Hinsicht. Denken Sie an die Tschechoslowakei, die ja in ihrer neuen Wendung nicht religionsfeindlich jedenfalls ist. Und ich meine, dass diese Art von Unterstellung, indem man einfach sagt, jemand, der die Kirchen kritisiert, ist dann schon ein Kommunist. Das ist eigentlich das Gegenteil von Dialog. Das ist das Gegenteil von einem christlichen Gespräch.
Hinzuzufügen wäre noch, Dr. Sölle, dass die härteste Kritik an beiden Kirchen aus den Kirchen selber kommt. Von Geistlichen auch, ja. Evangelischen und Katholischen. Auch von dem von uns genannten Jesuiten, auch von dem sein Kloster verlassen habenden Benediktinerpater. Das sind Kritiken, die aus der Kirche selber kommen, und kein vernünftiger Mensch würde unterstellen können, dass etwa Pater Schönberger oder irgendjemand anders, der in diesem Kreise gehört, also ein Kommunist wäre. Ich glaube, das auch noch als Hinweis auf diesen Anrufer. Bitte.
Ich glaube, dass zum Gehorsam eine Demut gehört oder ein Dienmut. Wenn das stimmt, würde dazu gehören, dass jeder etwas tut und etwas leistet, sich zum Beispiel fortbildet und von dem Verlangt und sich mit dem Verlangten auseinandersetzt. Ich glaube, es ist aber viel bequemer, von einem Gehorsam zu reden und einfach nichts zu tun. Beispielsweise kommt eine Enzyklika über die Pille, wird man sehr viel darüber diskutieren, ob man zu gehorchen hat oder nicht. Das Nächstliegende und Schwierige wird man nicht tun und sich damit auseinandersetzen, wie die Sache, das heißt zum Beispiel ganz primitiv die Pille, einfach, sagen wir, chemisch, physiologisch funktioniert. Und deshalb glaube ich, dass es einfach ist, zu gehorchen und sich auf Gehorsam zu berufen und diesen zu diskutieren.
Warum redet man immer so viel von Gehorsam? Ich meine, setzen Sie doch bitte anstelle von Gehorsam Verantwortung. Gehorsam ist ja an für sich eine ganz einfache Sache. Da braucht man doch nur das auszuführen, was ein anderer sagt. Aber wenn man Verantwortung trägt, das finde ich wichtiger.
Ich möchte gern Frau Dr. Sölle fragen, ob sie eben die Rolle des Gehorsams nicht etwas überbewertet hat. Und zwar ist Gehorsam doch mehr oder weniger eine Sekundärerscheinung, ein Ausflug des magischen Weltbilds, wie es doch mehr oder weniger in abgestufter Form von beiden Kirchen praktiziert wird.
Ja, ich bin ganz Ihrer Meinung. Das ist ein christliches Problem. Und es gibt sicher schon Leute, die also mit dem Christentum nicht mehr sehr viel zu tun haben, die über das Problem des Gehorsams hinaus sind. Ob die damit schon sehr viel besser dran sind, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist das ein Problem, was sehr stark innerhalb der Kirchen und innerhalb des, ja, der großen Erneuerungsbewegung, die heute durch die Kirchen geht. Diese Erneuerungsbewegung entzündet sich kritisch am Problem des Gehorsams. Das kann man ganz allgemein sagen. Und Sie finden Auseinandersetzungen über den Gehorsam überall da, wo solche Konflikte zwischen dem kirchlichen Establishment und den Leuten, die weggehen oder die in eine Protesthaltung geraten, stattfinden.
Es tut mir sehr leid, dass wir gerade zu diesem interessanten Thema so viel Anrufe bekamen, dass wir sie gar nicht alle über den Sender ausstrahlen können. Aber wir haben noch Zeit für einen Anrufer, bitte.
Dass diejenigen, die die Politisierung der Kirche in Anführungsstrichen ablehnen, sie nicht ablehnen, weil sie grundsätzlich dagegen sind, dass Kirche Politik macht, sondern weil sie wissen, dass wenn Kirche die Politik macht, die ihr nach ihren Grundsätzen jetzt heute notwendig erscheinen muss, sie genau die Politik macht, die ihnen zuwider ist. Sie fordern also im Grunde nicht, Kirche soll keine Politik machen, sondern Kirche soll keine Politik machen, die uns zuwider ist. Das sieht man ja ganz deutlich an der Notgemeinschaft evangelischer Deutscher und an solchen Bewegungen, denen es ja offensichtlich darum geht, dass richtige Verständigungs- und Friedenspolitik der Kirche ihren Interessen nach den Ostgebieten etwa zuwiderläuft.
Frau Dr. Sölle.
Ich weiß nicht so genau, wie Sie, was richtige Politik ist. Ich würde allerdings meinen, dass wir das ermitteln können, indem wir uns zurückbeziehen auf Jesus und indem wir sozusagen mit Hilfe einer genauen Kenntnis unserer Situation, einer präzisen Analyse von dem, was ist in unserer Welt, uns zurückwenden an die Bibel und von da aus fragen, was können wir tun? Und da in diese Richtung, meine ich, gehen die Bemühungen heute, die Kirche wieder zu einer christlichen zu machen.
Meine Damen und Herren, wir konnten also, wie schon angedeutet, viele Anrufe nicht senden. Und das spricht eigentlich für dieses Büchlein und die Gedanken, die daran geäußert werden. Es heißt Fantasie und Gehorsam, Überlegungen zu einer künftigen christlichen Ethik, geschrieben von Dorothee Sölle, die heute bei uns zu Gast im Studio war. Es ist erschienen im Kreuz Verlag in Stuttgart und Berlin. Nun bittet mich die Redaktion, noch einige technische Hinweise zu machen zu unseren Protokollen. Sie wissen, dass Sie zu jeder Sendung ein Protokoll bei uns anfordern können. Und viele, viele Anforderungen liegen uns schon vor, aber die Protokolle gingen nur ganz zögernd aus diesem Hause heraus. Das hat technische Ursachen und Sie wissen, dass eine solche neue Einrichtung immer einen gewissen technischen Apparat voraussetzt. Der ist mittlerweile geschmiert worden, er ist in Gang gekommen und so wird mir gesagt, die Auslieferung der Protokolle zu allen bisher gelaufenen Sendungen, Fragen an den Autor, beginnt in der kommenden Woche, also ab 12. Mai. Diese Protokolle enthalten nicht etwa nun die genauen Niederschriften dessen, was hier in diesen Sendungen gesagt wurde, sondern eine kurzgefasste Inhaltsangabe, ein Querschnitt gewissermaßen mit Literaturhinweisen, Angaben zur Person des Autors, zu weiteren Informationsquellen und dergleichen. Es gibt keine Tonbandmitschnitte dieser Sendungen, die Sie etwa anfordern können. Das geht aus urheberrechtlichen Gründen und aus technischen Gründen nicht. In Zukunft werden die Protokolle, wenn angefordert, in den ersten Tagen, also gleich unmittelbar nach der Sendung, verschickt. Man kann die ganze Reihe bestellen, braucht also nicht jede Sendung neu zu schreiben. Die nächste Sendung am 18. Mai, da ist zu Gast in unserem Studio Helmut Schöck und spricht über sein Buch Der Neid. Und noch ein allerletzter Hinweis, wir sind gleich am Ende. In 14 Tagen ist Pfingsten und knapp die Hälfte aller Deutschen weiß, was da eigentlich gefeiert wird. Es ist das Fest des Heiligen Geistes. Auf Wiederhören beim nächsten Mal.